Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Schönen guten Morgen, ich bin Britta Bürger und biete Ihnen an, dass wir uns in dieser Stunde übers Spielen austauschen. Osterferien und Ausgangsbeschränkungen führen ja bei vielen dazu, dass sie gerade ziemlich viel Zeit haben. Sich langweilen ist für kurze Zeit auch mal ganz gut, aber dann könnten Spiele dabei helfen, etwas miteinander zu machen. In der Familie, aber auch als Paar, online, mit Freunden, drinnen und draußen. Spieltipps gegen den Lagerkoller. Erzählen Sie uns, was Sie gerade gerne spielen. Anrufen kann heute die ganze Familie. 0800 2254 2254, das ist unsere Nummer hier im Studio, bundesweit und kostenlos. Sie können auch E-Mails schicken an corona@deutschlandfunkkultur.de. Gesellschaftsspiele sind auch unabhängig von Corona-Restriktionen weit mehr als nur ein Zeitvertreib. Das Spielen schult emotionale und soziale Fähigkeiten. Man lernt, Regeln einzuhalten, aber auch zu hinterfragen. Auch darüber werden wir einiges hören in dieser Stunde. Wir hoffen, dass wir dann auch die Spieleexpertin Christina Valentina Brandt mit dabei haben. Sie hat mit ihrem Mann das große Ravensburger Spielebuch rausgegeben. Sie berät Schulen und Kitas in der Frage, welche Spiele pädagogisch sinnvoll sind. Und sie gibt Workshops für Kinder- und Jugendtherapeuten, die ja auch mit Spielen arbeiten. 0800 2254 2254, das ist die Nummer dieser Stunde. Ein Haus in der Park Avenue bauen und bei Monopoly ordentlich Miete kassieren. Das ist der Spieleklassiker schlechthin. Nebenmensch, ärgere dich nicht und Dame. Aber es gibt ja noch so viel mehr gute Spiele. Und ich hoffe, dass auch Sie uns viele Tipps geben können in dieser Stunde. Die Spieleexpertin Christina Valentina Valentina Brandt ist zugeschaltet. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum ist denn Spielen gerade jetzt so besonders wichtig?
Na, also Spielen ist ja auf jeden Fall erstmal virusfrei, wenn man das mit seiner Hausgemeinschaft macht. Das ist ja toll. Und es ermöglicht einen für eine begrenzte Zeit, sich im Kopf mit was ganz anderem zu beschäftigen und ganz andere Emotionen zu haben, als die, die wir jetzt gerade in der Corona-Krise sonst haben vielleicht. Und das ist etwas sehr Beglückendes, etwas sehr Schönes. Ein neuer Kosmos, ähnlich wie ein sehr spannendes Buch. Und das Schöne am Spielen ist, es ist immer interaktiv.
Mhm. Haben Sie gerade ein Lieblingsgesellschaftsspiel?
Oh, ich wusste, dass Sie das fragen werden. Wir haben bei uns im Haus circa 300 Spiele. Wow. Vielleicht sind es sogar noch viel mehr. Mhm. Mein Mann ist Spieleredakteur, Freier, der arbeitet also auch in der Spielebranche. Und wir spielen sehr, sehr viel. Und dann kommt es immer darauf an, worauf wir Lust haben. Also jetzt am Wochenende haben wir Andor gespielt. Das ist ein sehr komplexes Spiel. Aber manchmal haben wir abends auch nur Lust auf was Schnelles, Leichtes. Dann spielen wir Lama oder wir haben auch The Game jetzt schon öfter gespielt. Also da gibt es so ein paar Spiele. Wir haben auch alte Klassiker mal wieder aus dem Regal geholt und entstaubt und gespielt und getestet, ob die uns immer noch gut gefallen.
Mhm. Wir haben schon die erste Anruferin. Das ist heute früh die 4-jährige Marianne aus Stuttgart. Guten Morgen, Marianne.
Halli. Guten Morgen.
Guten Morgen. Was spielst du denn gerade am liebsten?
Kartenhaus.
Was? Kartenhaus?
Kartenhaus.
Was ist denn das? Krankenhaus. Jetzt habe ich es verstanden. Du spielst Krankenhaus. Mit Puppen oder wie machst du das?
Mit Mama und Puppen auch manchmal.
Und bist du die Ärztin?
Ja, Mama und ich wechseln uns ab.
Mhm, ihr wechselt euch ab und dann macht ihr die Puppen, helft ihr denen, dass die wieder gesund werden, ja?
Ja.
Aha. Und gehst du raus auch im Moment?
Ja.
Wohin?
Hof.
In den Hof. Gut, Krankenhausspiel, das ist natürlich ganz wichtig in dieser Zeit, Frau Valentina Brandt. Kann man ja auch vielleicht als Kind diese Situation drin drüber bewältigen, ne?
Also grundsätzlich macht Marianne genau das, was 4-Jährige wahnsinnig gerne machen. Sie spielt Rollenspiele. Das ist ein Spielbereich, wo die Kinder lernen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und dadurch natürlich Erlebtes und Gesehenes verarbeiten. Total wichtig. Und es ist toll, wenn sie uns dann als Erwachsene mit in diese Spielewelt einladen. Eine sehr fantasievolle Spielewelt, die die Kinder vorbereitet auf den nächsten Entwicklungsschritt, nämlich wahrzunehmen, dass man unterschiedliche Rollen im Leben spielt.
Sie sagen, mit Gesellschaftsspielen, über die wollen wir ja auch sprechen in dieser Stunde, kann man soziale Fähigkeiten lernen. Welche denn zum Beispiel?
Ich gebe sehr viele Fortbildungen für Pädagogen, Erzieherinnen, Lehrkräfte und da habe ich immer vier Gegenstände dabei. Das erste ist eine Brauseflasche. Und dann sage ich immer, kennt ihr Kinder, die so sind wie Brauseflaschen? Und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Wenn man die ein bisschen zu viel schüttelt, dann gehen sie hoch. Das ist also eine Fähigkeit, die diese Menschen noch lernen oder verbessern könnten, die sich Impulskontrolle nennt, emotionale Fähigkeiten. Die Fähigkeit, Impulse zu kontrollieren, seine Emotionen ein bisschen besser im Griff zu haben. Dann habe ich einen Teddy. Der Teddy steht für Menschen, die sehr bedächtig sind, noch etwas Entwicklungspotenzial im Bereich Selbstorganisation haben. Das sind dann die typischen Spieler, die, wenn sie dran sind, erstmal nicht merken, dass sie dran sind und immer erstmal eine Aufforderung brauchen. Du bist dran. Und dann habe ich eine kleine Krone, die setze ich mir dann immer auf und sage, okay, ich bin die Prinzessin, ich nehme Rosa, ich fange an und ich gewinne, wehe, wenn nicht, dann lade ich euch alle nicht zum Geburtstag ein. Diese Menschen brauchen natürlich die Fähigkeit zu erkennen, dass die Regeln für alle gleich gelten. Und dann denken immer alle, ja, jetzt hat sie sie ja alle, ne? Also die Brauseflaschen, die Teddys und die Prinzessin. Und dann habe ich noch so ein kleines Mäuschen. Und die Mäuschen, das sind häufig die Menschen vom Typus, eher für andere denken, sehr fürsorglich sein. Es ist ja gar nicht schlimm, wenn ich nicht gewinne. Es kommt ja gar nicht aufs Gewinnen drauf an. Und die davon profitieren, dass es zum Beispiel bei Mensch ärgere dich nicht die Regel gibt, wenn du nicht den anderen rausschmeißt, ist es zu deinem eigenen Schaden. Das heißt, diese Menschen brauchen ein bisschen Ermunterung, auch gut für sich selber zu sorgen. Das ist eine Kernkompetenz, das brauchen wir. Und das alles bitte in einer guten Mischung. Ja, es ist nicht schlimm, wenn man emotional ist und leidenschaftlich, aber es ist gut, wenn man irgendwann im Laufe des Lebens gelernt hat, das Brett nicht durch die Gegend zu pfeffern.
Und man merkt schon, Sie sind nicht nur Spieleexpertin, sondern auch Psychologin und das eine hat ja mit dem anderen auch viel zu tun. Ich schwenke mal um zu Monika Ilsemann, unsere Hörerin aus Hannover. Schönen guten Morgen, Frau Ilsemann.
Ja. Guten Morgen. Ich habe vor mir liegen den Wundergarten und antworte damit auf die Sache, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht gewinne. Wundergarten haben wir als Eltern mit unseren drei Kindern gerne gespielt. Ein Spiel aus dem Herder Verlag. Ich habe eben noch mal nachgeguckt, Herder Spiele. Da spielt man gegen eine böse Wolke, die kommt. Jeder richtet sich seinen Garten ein mit kleinen Blumen. Die Spielfiguren sind verschiedene Blumen. Und immer wenn man eine Wolke würfelt, dann muss man die Wolke füllen. Und man muss erst gemeinsam einen Garten des einen auffüllen und dann die nächsten. Und dann hat man Chancen, gegen die Wolke zu gewinnen. Also da gewinnt man gemeinsam gegen die Wolke. Aber ich kann Ihnen auch Erfahrungen berichten. Jetzt, unsere Hausgemeinschaft ist leider auf zwei Personen zusammen. Geschrumpft, genau. Unsere Kinder und Enkelkinder dürfen nun leider nicht kommen aus Köln. Wir haben als Familie auch gerne gespielt die Deutschlandreise. Wir haben ganz gerne gespielt die Europareise und natürlich Quartett und Memory. Aber jetzt habe ich so viel berichtet, wobei ich übrigens an den Ravensburger Verlag noch die Erfahrung durchgeben möchte. Die neue Deutschlandreise finden wir alle nicht mehr so schön.
Warum nicht?
Und weil dort die Flugverbindungen nicht mehr sind und weil sie komplizierter geworden ist und auch von der Topografie her, es ist unübersichtlich. Die alte war wesentlich übersichtlicher. Mhm. Und die Europareise, die neue, wir haben die alte hier noch, aber im Haushalt unserer Kinder in Köln, da liegt die neue und unsere Tochter sagt, sie kommen nicht mit klar. Da kann ich nichts zu sagen. Also bei der alten deutschen Landreise, die spielen alle Enkelkinder sehr gerne und
da ist sie uns weggerutscht, die Frau Ilsemann. Sehr spielerfahren, haben wir viel schon von Ihnen jetzt gehört. Danke für Ihren Anruf. Ich versuche mal, ob ich den Fritz rannehmen kann. Fritz von Kolsun. Das geht hier, irgendwie kommt das jetzt richtig. Fritz, 11 Jahre alt. Du hast, glaube ich, schon vorgestern bei uns angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist denn dein Lieblingsspiel im Moment?
Wikinger-Schach, man kann es halt draußen spielen, weil es halt jetzt schönes Wetter. Oder auch, wenn man jetzt mehr Zeit hat, auch Schach oder Hotel. Weil die Spiele dauern ja auch schon etwas länger.
Mhm. Und was ist Wikinger-Schach?
Wikinger-Schach, da spielt man gegeneinander. In der Mitte des Spielfeldes ist das ganze Spiel ist aus Holz. Und in der Mitte steht halt der König. Und man hat pro Runde drei Stöcke, sag ich mal, mit denen man die Figuren des Gegners halt umwerfen muss. Und wer den König, bevor man alle Figuren umgeworfen hat des Gegners, der verliert halt.
Mhm. Mit wem spielst du am liebsten?
Alle Figuren umzuwerfen und dann den König durch die Beine dann zu treffen.
Mhm. Mit wem spielst du am liebsten?
Mit meinen Eltern zurzeit, weil es geht ja nicht anders.
Zu Hause, weil ihr viel zu Hause seid. Danke, Fritz, für deinen Anruf. Hören wir, was Uta Bernecker gerne spielt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, wir spielen das schon immer gerne, aber jetzt tun wir es natürlich sehr häufig. Wir spielen gerne Scrabble. Und damit eröffnen wir eigentlich immer den Feierabend. Nach dem Abendessen holen wir das Spielbrett raus und dann legen wir los. Und ja, und jetzt haben wir uns sogar noch eine Variante zugelegt, Scrabble Speed. Das ist jetzt was Neues, mit dem wir uns da anfreunden. Und das macht uns alles viel Spaß. Mhm. Und dann ist das so der Einstieg in den Abend.
Mhm. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Bernecker. Christina Valentina Brandt, die Spielerexpertin, ist uns jetzt wieder in der Leitung zugeschaltet. Es gibt ja auch Leute, die gar nicht gerne spielen. Gibt es da Tricks, wie man die rumkriegen kann?
Also bei Kindern sage ich immer, das ist so ähnlich wie mit dem Lesen. Wenn ich die Kinder mit Spielen sozialisiere, wenn die also sehen, dass Mama und Papa spielen oder mit den Geschwistern gespielt wird oder dass mit den Großeltern gespielt wird, wenn es Spiele im Haushalt gibt, wenn es eine Spielkultur gibt, dann wachsen die automatisch damit rein. Und dann gibt es vielleicht mal Zeiten, an denen sie nicht gerne mitspielen. Oder es gibt, also was weiß ich, in der Pubertät zum Beispiel. Oder es gibt Spiele, die sie nicht gerne mögen. Da sollte man dann gucken, dass man sich auf Spiele vereinbart, zu denen alle Ja sagen können. Manchmal hilft es, wenn man einfach spielt. Man kann niemanden zum Spielen zwingen. Das funktioniert nicht. Genauso wenig, wie man jemanden zum Lernen zwingen kann. Spielen braucht Akzeptanz. Und das findet dann am besten statt, wenn Menschen vorleben als Role Model, dass das total viel Spaß machen kann. Und dass man sich auch ordentlich ärgern kann, dass man es aber aushalten kann, wenn man sich ärgert. Und das ist ja eben auch der wunderbare Effekt beim Gesellschaftsspielen.
Rosa Labusch hat uns angerufen, 9 Jahre alt. Guten Morgen, Rosa.
Hallo.
Was spielst du gerne?
Ich mache im Moment öfters Seilhüpfen draußen.
Sehr gut. Das kann man eben auch alleine spielen.
Und spiele ich gerne mit meinen Eltern Mensch, ärgere dich nicht.
Und wie geht's dir dabei mit dem Ärgern? Kannst du gut verlieren oder ärgerst du dich dann?
Eher nicht so gut.
wo holst du dir dann Anregungen für Spiele?
Wo?
Bieten deine Eltern Spiele an oder wie kommst du auf die Idee für neue Spiele?
Nee, das sage ich eigentlich immer selber, dass ich das gerne spielen möchte.
Mhm. Und wenn du Seilhüpfen gehst, dann gehst du in den Garten oder wo machst du das?
Ja, das mache ich im Garten oder bei meinen Eltern im Laden.
Was haben die für einen Laden?
Töpferei.
Ah ja, oh, da musst du aber aufpassen. Da musst du aber aufpassen, dass du nicht zerschepperst, wenn du da Seil springst.
Ja, mache ich auch.
Rosa hat uns angerufen, spielt gerne, Mensch, ärgere dich nicht und macht Seilhüpfen draußen. Danke dir für deinen Anruf, Frau Valentina Brandt. Das, was wir jetzt gerade erleben mit den Corona-bedingten Einschränkungen, das vergleichen manche ja mit einem Experiment. Darin sind wir Versuchskaninchen. Was lernen wir denn gerade, was wir später vielleicht auch noch brauchen können?
ich glaube, wir lernen, dass wir sehr flexibel sein können. Und dass wir üben gerade uns auf neue Situationen einzustellen. Und das ist ungefähr vergleichbar mit dem Effekt, was Gesellschaftsspiele auch haben. Also wenn ich jetzt Monopoly spiele, wie Sie das vorhin genannt haben, das Beispiel, und ich möchte auf der Parkallee erst das Haus, dann das Hotel bauen und dann meine Mitspieler ordentlich abkassieren. Und ich kriege aber die Parkallee nicht. Dann muss ich einen Plan B entwickeln und im Zweifel einen Plan C und einen Plan D. Und beim Spielen trainiere ich mein Gehirn dahingehend, dass ich ständig sehr flexibel mich auf neue Gegebenheiten einstelle, auf neue Regeln einstelle. Es gibt sogar Gesellschaftsspiele, die im Laufe des Spielgeschehens auch die Regeln ändern oder wo neue Regeln dazukommen, ab gewissen Phasen oder mit gewissen Leveln und dann plötzlich alle Spieler gemeinsam oder jeder Einzelne sich auf diese neuen Regeln einstellen muss und die Konsequenzen dieser Regeln bedenken. Und das ist im Grunde genommen das, was wir alle gerade erleben. Also Homeoffice für Menschen, die noch nie Homeoffice gemacht haben, da gilt es, neue Regeln zu erfinden, diese zu erproben und zu gucken, hat das den Effekt, den ich haben will, oder muss ich noch ein bisschen an der Spielregel oder an der Lebensregel herumschrauben und nachbessern.
Spielen gegen den Lagerkoller. 0800 2254 2254, das ist unsere Nummer, noch bis 10. corona@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse, an die können Sie auch schreiben mit Spieltipps oder mit Fragen an Christina Valentina Brandt. 2254 2254. Und diese Nummer hat jetzt Julia Löser gewählt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, vielen Dank für das Thema. Ich finde es super spannend. Ich habe gemerkt, dass es bei mir als allererstes Negativerinnerung hochholt an das Spielen mit meiner Großmutter und mit meinem großen Bruder damals. Und es waren genau die Klassiker Monopoly und Mensch, ärgere dich nicht. Und ich weiß nicht, ob es an meinem unausgelasteten Temperament lag oder an dem mangelnden pädagogischen Einfühlungsvermögen meiner Großmutter, aber ich bin komplett ausgerastet und habe einmal den ganzen Küchentisch umgeworfen mit meinen zarten 10 Jahren.
Weil Sie verloren haben, oder?
Ja, weil ich verloren habe. Und mein großer Bruder und meine Großmutter hatten auch so eine Tendenz, mich dann immer noch sehr zu necken, weil ich halt die Kleine war. Und bei mir war das Resultat halt, dass ich wirklich also solche Konkurrenzspiele komplett abgelehnt habe. Und da auch heute noch echt ein Problem damit habe, wenn ich das merke. Ich mache jetzt eine zweite Ausbildung zur Erzieherin und habe da natürlich dann so eine Tendenz, auch mal meinen Klienten halt zu versuchen, solche Konkurrenzspiele zu vermeiden. Aber ich habe jetzt ja gerade eben bei Ihnen in der Sendung schon gehört, dass es ja eigentlich auch sehr gute Positivargumente dafür gibt. Ja. Halt.
Frau Valentina Brandt, Sie beraten ja auch Schulen und Erzieher, Menschen, die mit Kindern spielen. Was können Sie denn Frau Löser mit auf den Weg geben?
Also erstmal bedanke ich mich für Ihre Ehrlichkeit. Das ist ja Blankziehen. Das zeigt man ja sehr viel für sich und von sich. Und ich glaube, Sie sind nicht allein. Wir kennen diese Situation. Und ich finde Kinder, die so sind, eigentlich außerordentlich sympathisch. Weil das heißt ja, sie sind ehrgeizig und sie sind leidenschaftlich. Und sie haben eine Menge Emotionen. Und das ist ja per se nichts Schlechtes. Die Frage ist die Handlung, die daraus entsteht. Und was auch an dieser Szene ganz gut zu erkennen war, Sie haben vorhin das mangelnde pädagogische Geschick genannt, wenn man so eine kleine Brauseflasche dann immer noch weiter schüttelt, dann darf man ja sich nicht wundern, wenn die auch immer noch weiter schäumt. Und irgendwann schäumt sie über und dann knallt es und dann fliegen die Sachen durch die Gegend. Das heißt, für jede Familie oder auch jedes Paar, wo die viel Leidenschaft haben, wenn man merkt, der andere ist gerade am Limit, dann ist man bitte still. Und dann stellt man die Brauseflasche in die Ecke und dann schüttelt man nicht noch mehr. Weil sonst passiert genau das, was Ihnen passiert ist. Dieser Mensch, auch dieses Kind, hat dann keine Lust mehr, sich dieser Situation auszusetzen, weil die Kinder schämen sich ja dafür. Das ist ja nichts, worauf die stolz sind, dass sie es nicht geschafft haben, ihre Gefühle zu kontrollieren. Bis hin zu, dass sich manche Kinder gar nicht mehr trauen, sich auf so ein Spielgeschehen einzulassen. Und das sind dann die Kinder, die in der Klasse irgendwie abseits sitzen und so Sachen sagen wie, ah, ich habe eh keine Lust auf Spiele, das finde ich auch doof, so Brettspiele finde ich blöd. Und das hat häufig zwei Gründe. Erstens, sie können gar nicht spielen. Es gibt sehr, sehr viele Kinder, die nicht wissen, wie man würfelt, wie man Karten hält, wie man eine Spielfigur setzt, weil ihnen es nie jemand beigebracht hat. Und zweitens, sie haben Angst zu explodieren. Und denen muss man eine Brücke bauen. Da sind kooperative Spiele gut. Also kooperative Spiele, wie die eine Dame erzählt hat von dem Spiel Wundergarten, wo alle gemeinsam gegen das Spiel spielen. Klassiker von Haber Obstgarten. Aber trotzdem möchte ich ja vielleicht auch diese leidenschaftlichen Kinder befähigen, irgendwann ihre Emotionen zu kontrollieren. Und das muss ich tun, indem ich das nicht noch extra weiterschüttel.
Können Sie was mit anfangen, Frau Löser?
Total, total, ja. Da gehe ich ganz dolle mit. Also ich finde es sehr spannend, das Thema. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke Ihnen für Ihren Anruf. André Krutsch hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Was bei uns gern gemacht wird, ist eine Feldforschung oder ein Feldbuch als Spiel. Dabei begeben wir uns raus in die Umgebung, in die Natur am liebsten. Natürlich da, wo wir Menschen möglichst nicht begegnen, umgehen können. Und das Ziel ist dann dabei, Pflanzen zu finden und zu identifizieren. Das mache ich mit meinen beiden großen Kindern, 16 und 13 Jahre sind die alt, gern. Und als Spielziel ist es dann, eine bestimmte Anzahl von Pflanzen zu finden, zum Beispiel 12 Pflanzen zu erkennen. Dafür wird eine App als Hilfe genommen, weil die beiden Großen ihr Smartphone unheimlich gern benutzen und weil sie bei der Gelegenheit sehen, dass man eine App auch für andere Sachen, also auch für WhatsApp oder TikTok nutzen kann. Und sie haben mächtig Freude daran. Man lernt was dazu und am Ende ist jeder ein Gewinner, weil jeder seine Pflanze, die er findet, dann den anderen oder die Pflanzen, die er findet, den anderen vorstellt, die Merkmale, die Größe, die Verbreitung, das alles erklärt und da haben die Spaß dran. Wir sind draußen an der Luft, haben Bewegung und der Horizont erweitert sich. Also das ist eine Sache, die immer wieder gut geht bisher.
Sehr gute Idee. Zum Nachmachen weiterempfohlen. André Krutsch, danke für Ihren Anruf.
Vielleicht kann ich da noch ganz kurz das ein bisschen erweitern.
Ja.
Wenn man jetzt jüngere Kinder hat, die vielleicht noch nicht so pflanzenaffin sind, kann man trotzdem auch das gute alte Spiel Was findest du denn spielen? Das heißt, egal wo man sich bewegt, in Corona-Zeiten, wo es gerade erlaubt ist, ist das Spielziel, möglichst 5 Seltsamkeiten zu finden und die mit nach Hause zu tragen. Und dann kann man eine kleine Ausstellung machen. Da kann dann also zum Beispiel ein Stück alter Asphalt wird dann zu einem Meteoritenstück, was man gefunden hat. Und so erfindet man dann Geschichten zu den Sachen, die man gefunden hat. Eine alte Schraube kann von einem UFO runtergefallen sein. Das ist ein sehr fantasievolles Spiel und bringt die Leute auch vor die Tür und man trägt was zusammen. Also man hat so was Gemeinsames dann.
Ich finde es toll, also dass jetzt so deutlich wird, dass man sich eben auch immer wieder neue Spiele selber ausdenken kann. Man muss gar nicht unbedingt eins kaufen.
Nee, ganz genau. Also der Herr eben hat ja auch beschrieben, sie haben so eine ganz kleine kompetitive Regel dazu erfunden und das heißt, wer findet zuerst 12 Pflanzen oder wer hat 12 unterschiedliche Pflanzen und so. Und diese Regeln sich zu geben, macht gerade in Familien, wo die Leute auch Lust auf diesen Wettbewerb haben, Sinn. Und wenn man sich so ein bisschen in so eine spielerische Haltung hineinbegibt, das ist eine experimentierfreudige Haltung, dann wird man reich beschenkt von seinen Kindern. Die sind nämlich per se einfach eigentlich so gepolt, dass sie überall das Spiel suchen. Und dann kann man diese Impulse aufnehmen und kann daraus dann richtige Familientraditionsspiele machen.
Sehr schön. David, 7 Jahre alt, aus Hohenahr, ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, David. Hallihallo, David, kannst du mich hören?
Ja, hallo.
Hallo, was spielst du denn gerade am liebsten?
Also gerade spiele ich Wer war's am liebsten. Da ist man halt so eine Figur und mit denen und da würfelt man halt auch und da auf dem Würfel ist auch ein Geist und wenn man den Geist würfelt, dann und es gibt halt auch so weiße Pfeile und die führen so in der Spur lang und die weißen und halt die Pfeile, da geht der Geist lang und da kann man halt die, da gibt's auch Türen, die kann man öffnen mit so geheimen Schaltern, man dann findet und das geht halt so eine bestimmte Uhrzeit lang, also eigentlich gar nicht und so, man kann da halt auch nicht schummeln, weil das ist dann so schnell wie...
Aha, man kann nicht schummeln. Schummeln gehört ja eigentlich beim Spiel auch irgendwie dazu, ne,
Frau? Ja, weil bei diesem Spiel ist es halt so, dass man da... dass man da halt die Sachen macht. Also, wie schneller man ist, desto schneller läuft die Uhrzeit.
Aha. Mhm. Wer war's, heißt das Spiel, das David uns empfiehlt. Dankeschön für deinen Anruf, David. Und die Hörerin Natascha Rossi hat, glaube ich, auch ein eigenes Spiel entwickelt. Guten Tag, Frau Rossi.
Ja, guten Morgen. Ja, der Hörer vorhin hat das auch schon so ähnlich erwähnt. Auch wir haben so eine Art Spiel oder Ritual jetzt zur Corona-Zeit. Und zwar immer nach dem Abendessen. Wir sind 4, also mein Mann, ich und mein Sohn ist 12 und meine Tochter 15. Muss einer eine halbe Stunde sozusagen was Gemeinsames bestimmen. Das heißt, der muss das vorbereiten und das geht eine halbe Stunde. Und manchmal ist das auch ein Spiel. Also wir haben zum Beispiel gestern dieses Blättchenspiel, was man auf die Stirn klebt und den Namen erraten muss, gespielt. Oder ich habe mal Scopper-Karten, das ist ein italienisches Spiel, was ich nie konnte, aber die Karten hatte ich rausgeholt und die Regeln durchgelesen und das dem beigebracht. Aber manchmal sind das auch Sachen wie, jeder muss seinen 5 besten Freunden jetzt zur Corona-Zeit eine Postkarte schreiben. Oder wir mussten auch mal alle zusammen die Winterreifen wechseln. Oder wir haben auch Tischtennis gespielt, wir haben eine Tischtennisplatte und der Gewinn darf dann den Film am Abend bestimmen. Aber wichtig ist, es geht wirklich eine halbe Stunde und dass jeder auch mitmachen muss, falls er es doch blöd findet, kann er dann aufhören. Manchmal aber geht es auch länger, weil wir doch einen lustigen Abend dann gemeinsam haben.
Ja, und da ist viel Alltägliches eingebaut. Also Sie gestalten den Alltag auch spielerisch.
Richtig, so ist es. Aha. Also ich habe zum Beispiel, morgen bin ich wieder dran vor, ich bin nämlich auch Kunstlehrerin und da gibt es zurzeit relativ viele Online-Herausforderungen für Kunst, dass man zum Beispiel Bilder nachstellt oder sowas. Sowas habe ich dann morgen mit der Familie vor, um zu gucken, ob ich das dann in meinen Unterricht integrieren könnte.
Testlauf in der Familie. Spielen gegen den Lagerkoller. Es gibt ja gerade unzählige Filmchen und Videos, in denen Leute zeigen, wie sie sich sehr spielerisch irgendwas ausgedacht haben. Ich habe so eins zugeschickt bekommen, da hat jemand nach dem Domino-Prinzip unzählige Klopapierrollen ins Rollen gebracht. Also eine stößt die andere an über, was weiß ich, 1000 Hürden vom Bücherregal über den Schreibtisch durch ganze Zimmer rollen, diese Klopapierrollen, wirklich sehr lustig. Frau Valentina Brandt, haben Sie sowas auch bekommen?
Reichlich. Und das ist ja genau das Schöne. Also wir waren alle erstmal im Schockzustand, eingeschlossen zu Hause. Und dann kam die Langeweile. Und Langeweile ist ja eine super Voraussetzung, um sich neue Spiele und spielerische Impulse auszudenken. Und dann werden die Menschen kreativ. Erwachsene am Kinderjahr sowieso. Deswegen ist es sehr gut, auch Kindern ab und an mal Langeweile zuzumuten.
Mhm. Uns hat angerufen Wolfgang Ziegler. Guten Tag, Herr Ziegler.
Ja, guten Tag. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das eine Gelegenheit ist, dass man Schach lernt. Und wenn Kinder dann bei dieser Gelegenheit Schach lernen, dann ist es ein Gewinn fürs Leben, das gute alte Schach.
Wer hat Ihnen Schach beigebracht?
Mein Vater mal, vor langer Zeit.
Also auch als Kind schon?
Ja, als vielleicht, ich habe unter 10, glaube ich.
Was mögen Sie an Schach?
Boah, das braucht man nicht begründen. Schach ist in sich reich und genial und es ist einfach strategisch. Man weiß ja, dass Schach früher mal entwickelt wurde, als um die Kinder um Königskinder zu schulen, so wird es kolportiert. Und dass er einen gewissen Reichtum darstellt an Fähigkeiten, den anderen zu schützen und den anderen Kompetenzen zu entwickeln und Vorteile zu entwickeln und Nachteile auszugleichen und andere zu schützen und zu decken, den König zu decken und so. Also das ist eine sehr, sehr reiche Geschichte und das wollte ich halt mitteilen, dass das die Leute auch dran denken, das den Kindern beizubringen, denn es ist ein Gewinn fürs Leben.
Danke Ihnen, Herr Ziegler, für den Anruf.
Bitte. Gerne geschehen.
Frau Valentina Brandt, Schach mit Kindern, finden Sie es auch eine gute Idee?
Auf jeden Fall. Es gibt in Hamburg eine Schule, da steht Schach auf dem Stundenplan. Und wenn Kinder überhaupt erstmal diese Grundregeln gelernt haben, dann entwickelt das einen richtigen Hype. Und ich kenne andere Schulen, wo in den Betreuungen Schach gespielt wird, Schach angeboten wird. Und da sieht man dann auf dem Schulhof Kinder auf dem Rasen sitzen und spielen Schach. Und zwar ganz freiwillig. Weil dieses Spiel ist ja auch schon sehr, sehr alt. Ungeheuer gut ausbalanciert ist. Und man kann es zu zweit spielen, weil manchmal fehlen ja Mitspieler und es gibt gar nicht so viele gute Spiele zu zweit, wobei die Spieleverlage auch jetzt immer nachbessern und gute Spiele dann auch als Duell herausbringen. Also Duell ist dann das Wort dafür, dass man es auch gut zu zweit spielen kann. Und Schach ist, wie der Hörer eben schon bemerkt hat, ein Spiel, was ganz viele Sachen trainiert, vor allen Dingen taktisches Denken, vorausschauendes Denken und davon kann man gar nicht genug haben.
Viele wären ja jetzt gerne verreist, auch das geht nicht in diesen Osterferien. Gibt es denn Spiele, mit denen wir Reiselust ausleben können? Fällt Ihnen da was ein?
Reiselust ausleben? Ja, letztendlich ist ja das Verreisen etwas, was wir tun, damit wir schöne Gefühle bekommen. Ja, wir fahren an den Strand und haben da schöne Gefühle oder wir fahren in die Berge. Und das heißt, wir können natürlich Spiele nehmen, die uns in irgendeiner Weise in Fantasiewelten entführen und da schöne Gefühle produzieren. Und da liegt es immer so ganz am Spieler, welches Spiel er gerne mag. Ob er lieber Spiele mag, die sehr glücksbasiert sind oder nicht. Ein schönes Spiel ist zum Beispiel Zug um Zug. Das ist ein Klassiker und dort kann ich mit dem Zug durch verschiedene Landschaften reisen. Also das klassische Zug um Zug, das erste Spiel findet in den USA statt, aber es gibt mittlerweile Zug um Zug Deutschland, Zug um Zug Europa, also für verschiedene Gebiete.
Mhm. Die Hörerin eben hat ja erzählt, dass sie ein Kartenspiel aus Italien jetzt rausgekramt hat. Ich habe aus Griechenland ein sehr schönes Tavli-Spiel mal mitgebracht. Haben Sie auch auf Reisen Spiele gesammelt?
Weniger. Es ist eher so, dass ich die Spiele mit in den Urlaub nehme und dann sind es häufig Spiele, auf die ich auch einen besonderen Fokus habe, die koffertauglich sind. Also möglichst kleine Spiele, das sind dann häufig auch günstige Spiele, die aber einen sehr großen Spielreiz haben und eine Tiefe entwickeln. Schach entwickelt ja auch eine Tiefe, aber es gibt auch andere Spiele, die so ganz klein und unscheinbar daherkommen, die aber totale Spieltiefe entwickeln. Eines ist Machikoro, ein Spiel eines, ich glaube, japanischen Autors, was nur aus wenigen Karten und Würfeln besteht, was aber über viele, viele Stunden trägt und immer wieder neu ist und auch zu zweit gut funktioniert. Das ist zum Beispiel ein Spiel, was ich regelmäßig mit in den Urlaub nehme.
Mhm. Uns hat jetzt angerufen aus Dresden Elisabeth, sie ist 13 Jahre alt und kann vielleicht erzählen, was sie am liebsten spielt. Hallo Elisabeth.
Hallo. Und zwar, also wir spielen momentan ganz viel das Spiel Tack. Das ist so eine Art Mensch ärger dich nicht, aber ein bisschen abgewandelt mit Karten. Und eine abgewandelte Form ist auch Dog, also das ist auch darunter bekannt, aber Tack ist so ein Holzspiel und das finde ich sehr schön, weil das auch sehr viel Spaß macht.
Und das spielst du mit wem?
Mit meiner Familie, also meinem Bruder und meinen Eltern.
Mhm. Und wie ist es mit dem Schummeln bei euch?
Also es geht, also wir schummeln eigentlich nicht so viel. Wenn jemand schummelt, dann wahrscheinlich eher ich, aber ansonsten eher nicht so viel.
Danke Elisabeth für den Anruf und viel Spaß beim Weiterspielen. Andrea Reinhardt aus Bocholt ist in der Leitung. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sieht's bei Ihnen aus mit Spielen in der Familie?
Ja, also bei mir ist das ja so ein bisschen ernstes Thema. Ich spiele eigentlich sehr ungern mit meinen Kindern und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass mein Mann verstorben ist und ich da wirklich Probleme habe, ja, diesen Verlust spüre ich einfach beim Spiel und mir fällt es halt schwer und ich würde gerne mit meinen Kindern spielen, also der Wunsch ist immer da, aber es ist immer auch irgendwie diese Trauer anwesend.
Weil dann der Mitspieler fehlt, der früher dabei war.
Weil jemand fehlt, genau. Mhm. Ich glaube, wenn wir zu viert sind oder so, wenn tatsächlich mal Besuch da ist, dann macht das auch Spaß, aber zu dritt schaffe ich das nicht und ich glaube, meinen Kindern fehlt das.
Frau Valentina Brandt, was könnten Sie raten?
Eigentlich hat die Anruferin schon die Lösung verraten, nämlich wenn Besuch kommt, dann geht es. Nur das ist ja im Moment gerade schwierig.
Ja.
Insofern wäre meine Frage, ob es besser geht, wenn sie neue Spiele spielen. Also ich würde einfach das Setting, was sie früher als Familie hatten, das war ja vielleicht an einem bestimmten Tisch mit einem bestimmten Spiel, zu einer bestimmten Uhrzeit, das würde ich verändern und würde mal gucken, ob es dann besser geht. Also etwas Neues erfinden, weil das ist ja tatsächlich die Aufgabe, wenn ein geliebter Mensch nicht mehr in der Gemeinschaft ist, dass man etwas Neues für die Zukunft erfinden muss. Und ich würde als Versuch anbieten, ein anderes Spiel, ein neues Spiel sich zu besorgen und das an einem anderen Ort zu spielen. Weil dann ist es was Neues. Und dann mal gucken, ob der Verlust immer noch so stark spürbar ist oder ob es dann vielleicht besser geht.
Man könnte vielleicht auch das aufgreifen, was vorhin eine Hörerin erzählt hat, wo jeder aus der Familie an einem Abend sich ein Spiel überlegt und die anderen dann mitzieht. Also verantwortlich dafür ist, was heute gemacht wird. Und wenn man dann sagen würde, das soll was Neues sein, dann kriegt das vielleicht auch eine neue Dynamik, Frau Reinhardt.
Ja, die Idee fand ich auch schon sehr schön.
Vielleicht versuchen Sie das.
Ja, vielen Dank. Ich
wünsche Ihnen eine gute Osterzeit zu Hause.
Dankeschön.
Mit Ihren Kindern. Danke für Ihren Anruf. Paula, 12 Jahre alt, ist in Hamburg jetzt am Telefon. Hallo Paula.
Hallo.
Was spielst du am liebsten zurzeit?
Also ich bin im Moment ziemlich viel bei meinem kleinen Cousin im Garten und wir schaukeln da ganz viel und spielen manchmal auch Ritter und wir haben uns neulich haben wir uns Klopapier genommen und haben uns dann von unten mit Klopapier eingewickelt und dann sahen wir so aus wie so eine Mumie.
Ihr hattet genug Klopapier, ja?
Ja, und dann haben wir das aber natürlich auch alles wieder eingesammelt und in einen Eimer getan zum Wiederverwenden.
Sehr gute Idee. Ja, dann, wie alt ist dein Cousin?
5.
Dann kannst du heute wieder schaukeln, ist schönes Wetter draußen. Danke, Paula.
Ja, wahrscheinlich treffen wir uns heute nicht, aber ja.
Beim nächsten Mal. Danke für deinen Anruf, Paula. Lewe aus Halle an der Saale ruft uns an, 9 Jahre alt. Ich grüße dich, hallo.
Hallo.
Was spielst denn du?
Also ich spiele im Moment abends ganz gerne Kniffel. Und dann haben wir im Wohnzimmer auch noch ein Puzzle, ein großes, mit 1000 Teilen. Und was, ja, das ist.
Was ist das für ein Puzzle?
Also da ist so ein Reh am Waldesrand und ein Haus mit einem Windrad und da steht ein Auto und so. Und ja, und das ist ganz schön, weil wir das gerne zusammen machen und ja, und dann fahre ich auch im Moment gerade viel Rad und also manchmal fahren wir mit Abstand mit meinem Freund Rad und dann spielen wir auch oft Tiere raten oder solche oder Flussland
Stadtland Fluss.
Fluss oder so, ja.
Gut, Lewe, danke schön für deinen Anruf. Frau Valentina Brandt, Ostern steht jetzt vor der Tür. Wenn man keine Ideen hat für Spiele, dann kann man natürlich diese Sendung noch mal hören und sich vieles davon abgucken. Aber wo kann man sich noch Anregungen holen?
Also Anregungen gibt es für gute Spiele auf der Seite des Vereins Spiel des Jahres. Das ist der Verein, dessen Juroren jedes Jahr das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres auszeichnen. Und da sind sehr viele sehr gute Spiele dabei, auch niedrigpreisige Spiele dabei. Das kann ich nur empfehlen, da einfach mal gucken. Die Empfehlungslisten sind auch spannend. Und wenn man dann etwas mehr über das Spiel erfahren möchte, wo man sagt, Mensch, das könnte vielleicht was sein für uns, dann kann man ganz wunderbar sich auf YouTube die Spiele erklären lassen. Es gibt ganz viele Let's Plays, das sind dann so Videos, wo Menschen Spiele spielen und man kann denen dabei zugucken und dabei erklären sie, wie das Spiel funktioniert. Und da bekommt man dann auch ein bisschen besseres Gefühl dafür, ob das Spiel für die eigene Hausgemeinschaft etwas taugt oder nicht. Wichtig ist dabei immer zu bedenken, wie viel Spielerfahrung haben meine Mitspieler, wie spielaffin sind sie, auf welchem Level spielen sie und dann lieber ein Spiel nehmen, was nicht ganz so komplex ist, weil es doch ja für viele Menschen Mühe bedeutet, sich in so Spielregeln hineinzuarbeiten. Aber da sind die Filme auf YouTube oder eben auf den Verlagsseiten, also es gibt auch viele Verlage, die schon Erklärvideos anbieten, ein guter Tipp.
Und den allerletzten Tipp, den bekommen wir jetzt von Marion Bierling aus München. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Was empfehlen
also
Sie uns?
Ich habe ganz oft jetzt gehört in der Sendung, dass man nicht mogeln darf. Da haben die Kinder immer, also oder mogelst du, die Frage gestellt haben sie auch. Mhm. Und es gibt ein tolles Spiel, da haben mich wirklich Kinder abgeholt zwischen 6 und 12 oder 5 und 12. Das heißt Mogelmotte.
Aha.
Und in der Mogelmotte geht es darum, so gut zu mogeln, dass man es nicht merkt. Das ist ein Kartenspiel, was so reihum geht auch. Und da sind die Kinder immer ganz toll und ruhig und schauen genau, wer eine kleine Karte fallen lässt oder versteckt. Und es ist wirklich toll, weil es die Konzentration zum Mogeln hin auch fördern kann.
Das finde ich klasse, die Mogelmotte.
Mogelmotte ist ein kleines Spiel, ganz genau, mit dem man ganz toll die Kinder immer wieder wollten, die Mogelmotte spielen. Für uns Erwachsene ist es eher schwierig, fand ich, aber die Kinder fanden es großartig.
Warum ist es für Sie schwierig?
Also ich habe immer natürlich ganz schnell gesehen, wie die Augen dann so nach unten gingen und die Karte verschwand und wollte es nicht immer gleich sagen. Also man muss da, das ist wirklich ein Spiel, was man so ein bisschen, weiß ich nicht, als Erwachsener packt es einen nicht so.
Aber für Kinder toll, die Mogelmotte. Großartig. Frau Bierling, danke auch für Ihren Anruf und für alle weiteren und anderen Anrufer in dieser Stunde heute zum Thema Spielen. Wir haben viele Anregungen bekommen, auch von Christina Valentina Brandt. Herzlichen Dank auch Ihnen.
Gerne.
Und einen schönen Tag wünsche ich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.